Erik, ich grüße dich.
Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung. Wir befinden uns aktuell im Trainingslager in Miami. Aufgrund dessen, dass die Temperaturen da ja, schwankend sind und teilweise im Winter auch sehr, sehr kalt ist es grundsätzlich so, dass wir für 4, 5 Wochen abreisen und eine wärmere Location suchen. Deshalb sind wir für die Zeit in Miami.
So lange Trainingslager an einem Ort, 4, 5 Wochen, wie hält man das aus?
Ja, es geht dann schon. Ich sag mal, Miami ist jetzt bietet ja relativ viel, dass man am Nachmittag auch mal einen Kaffee trinken gehen kann oder das eine oder andere essen kann. Wir haben dann auch so einen gewissen Freiraum. Ich glaube, es ist nicht zu vergleichen mit einem Trainingslager in Deutschland, wo man wirklich 7, 8 Tage täglich zweimal trainiert und das Ganze durchboxt und dann wirklich wenig Freiraum dazwischen hat. Bei uns ist das etwas luftiger gestaltet. Ja, aber das macht das Ganze dann entspannter hier.
USA ist ein Sportland. Jetzt bist du seit Sommer 22 da. Ist es wirklich so? Ist es ein Sportland? Ist die Bedeutung des Sports in diesem Land viel, viel größer als bei uns?
Ja, würde ich auf jeden Fall so mitgehen. Schon allein aufgrund dessen, dass in der Schule das Ganze schon so beginnt, im College oder schon in der Highschool. Die Schüler haben da einfach mehr Möglichkeiten. Spielen Basketball, Football, die ganze Facility, die die haben, das ist schon Wahnsinn. Das ist nicht so vergleichbar mit unserer Schule, die wir aus Deutschland kennen, sondern da gibt es Footballfelder, gibt es Baseballfelder, da gibt es Hallen und wirklich alles in einem großen Ausmaß. Und dementsprechend haben die Schüler da auch die Möglichkeit, sich die Sportarten auszusuchen, machen auch teilweise mehrere Sportarten gleichzeitig und das Ganze wird halt schon extrem gefördert.
Wie ist es mit Soccer, heißt es da ja, mit Fußball?
Ist tatsächlich sehr am Kommen. Wenn ich jetzt nur aus meiner Erfahrung das Ganze mal sehe, ist es, ich bin jetzt seit circa 17 Monaten da, wie sich der Fußball in der Zeit entwickelt hat, ist schon enorm. Also welche Qualität auch eingekauft wurde, die Qualität der Mannschaften nimmt zu. Man hatte einfach schon eine richtige Basis geschaffen. Das heißt, Stadien, Trainingsbedingungen sind top. Und aufgrund dessen, dass auch das Budget jährlich erhöht wird, steigt die Qualität innerhalb der MLS. Und auch für die jungen Leute, für die Schüler, wird da einiges geboten. Und aktuell sehe ich den Fußball auf ja, Rang 3, Rang 4. Aber lass dem Ganzen mal ein bisschen Zeit geben, dann reden wir vielleicht in den nächsten paar Jahren von Rang 2, Rang 3 und stetigen Aufstieg.
Zumal die WM da vor der Tür steht, ne? Mit Mexiko und Kanada 2026 ist USA Gastgeber. Geht noch ein bisschen weit weg, um da was zu spüren, oder ist das tatsächlich schon Thema?
Nee, ist tatsächlich schon Thema. Also ich glaube, es werden einige Spiele auch bei uns ausgetragen, aber im Stadion eben von den Chiefs. Ich weiß nicht, ich glaube, es sind 6 Spiele. Und auch dafür wird das Stadion komplett renoviert, wird viel Geld reingepumpt und auch die Infrastruktur außerhalb, das heißt in der Stadt, da wird einfach schon eine Basis gelegt, damit alles reibungslos dann 2026 abläuft.
Als es zum ersten Mal bei dir zu Hause auf den Tisch kam, Major League Soccer, was war da dein erster Gedanke? Sagst du, nee, oder erst mal gucken, oder was hattest du überhaupt für einen Gedanken an Fußball in den USA?
Ja, es war ein bisschen eigenartig. Also, zumal man eigentlich im Laufe der Karriere so viele Angebote auf den Tisch bekommt, dass man sich damit beschäftigt, aber dann so richtig damit auseinandersetzt. Letztendlich ist es ja nur bei Paar so. So, und Kansas City war so ein Verein, wo ich mir am Anfang dachte, ja, noch nie gehört erstmal. aber ja, mal gucken. Der Sommer ist noch lang, Transferperiode gerade begonnen, ist interessant. Ja, aber im Laufe der Zeit, als dann die Gespräche begannen und zumal man jetzt auch nicht einfach mal schnell rüberfliegen kann und sich das Ganze vor Ort anschauen kann, ist man da wirklich oldschool mit dem Handy durch, oder FaceTime und hat dann die ganze Facility angeschaut, habe ich mit dem Trainer unterhalten, habe auch so ein bisschen die Philosophie aufschnappen können und ja, dann hat mir das irgendwie so ein gutes Gefühl gegeben und ich auch in dem Alter, 27 eben, noch keine große Familie hatte, meine Frau und ich. Ja, dann haben wir uns letztendlich dafür entschieden, dass wir den Weg gehen. Und ich sage es immer wieder, ich betone es immer wieder, bis dato noch nicht bereut.
Was war denn dann das richtig Ausschlaggebende, wo du definitiv gesagt hast, ich mach das?
Das waren tatsächlich die Bedingungen, die ich dort erleben durfte. Wir haben eine unfassbare Facility. wo auch jeden Tag neue Sachen dazu bestellt werden. Jetzt haben wir zum Beispiel ein Outdoor-Gym dazu gewonnen. So ein Court, wo wir kleine Tore da haben, nochmal mit so ein paar Lichter und die kümmern sich um uns. Und das habe ich schon direkt gemerkt von Anfang an, da wächst was und die wollen immer weiter wachsen. So, und dann auch natürlich jetzt bin ich wieder beim Englischen, auch mit den Trainergesprächen, die ich habe oder hatte, da gibt es so ein Bauchgefühl, so dieses, als Fußballer sagt man mal, ich hatte ein gutes Bauchgefühl und das war einfach da. Und auch wenn jetzt, sag ich mal, das sind 5000 Kilometer, man macht einen Riesenschritt aus Deutschland raus in ein fremdes Land. Und dann auch natürlich auch noch die Sprache mit einer neuen Mentalität, die man kennenlernt, ist das schon ein Paket, welches man nicht alltäglich auf den Tisch bekommt. Und ja, dann haben wir zusammen entschlossen, dass wir den Weg gehen wollen.
Wie viele Leute haben denn dir gesagt, Junge, das kannst du nicht machen? 27, hier, Bundesliga, zweite Liga, keine Ahnung. England, da gibt's doch was, geht doch jetzt noch nicht nach in die USA.
Wenn es um Entscheidungen geht, ist es immer grundsätzlich so, dass ich meine Familie mit einbeziehe. Aber letztendlich meine Frau und ich das entscheiden. So, und das ist auch ganz wichtig und das hatten wir in der Vergangenheit so und wird auch in der Zukunft immer so bleiben, weil keiner kann das nachempfinden, wie wir es tun. Und wenn wir uns einmal dafür entschieden haben, dann gehen wir den Weg und bis dato habe ich jede Entscheidung, die ich getroffen habe, nicht bereut. Und natürlich ist es ein sehr, sehr großer Schritt, ein gewagter Schritt in dem Alter von 27. Aber wenn ich so meine Karriere anschaue, ist es jetzt nicht, ich habe jetzt keine, ich bin nicht der Prototyp eines Bundesligaspielers, der mit 19 sein Bundesliga-Debüt feiert und bis 35 durchspielt. Also bei mir gab es dann schon einige Hürden, die ich überwinden musste. Und passt dann irgendwie zu mir, muss ich ehrlich sagen.
Aber es gab die Leute, die gesagt haben, Erik, mach es nicht.
Die haben sich wahrscheinlich nicht zu Wort gemeldet, weil das Ganze wurde nicht an mich herangetragen. Im Nachhinein habe ich schon den einen oder anderen, habe ich das natürlich gespürt, die gesagt haben, pass auf, Erik, das ist vielleicht 2, 3, 4 Jahre zu früh. Kann ich irgendwo nachvollziehen, aber ich glaube auch für uns Europäer oder gerade für uns Deutschen ist es auch schwer nachzuempfinden, wie der Fußball in Amerika ist. Und ist alles so weit weg, schon allein wegen der Zeitzone. Ne? Wir haben 6, 7 Stunden Zeitunterschied. Demnach weiß keiner, was in der MLS so richtig abgeht. Und man weiß ja, da wird Fußball gespielt, aber wie das Ganze ausschaut, das weiß ja keiner letztendlich. Oder die wenigsten. Dementsprechend muss man einfach seinem Bauchgefühl vertrauen und die Entscheidung für sich selber fällen.
Was Sie eben so schön erzählt, du hast das alles irgendwie mit Handy und FaceTime und so weiter gemacht und dann kam der Tag und dann ist der Erik darüber geflogen. Wie waren denn so dann die ersten Tage, wo du es dann wirklich so real gesehen hast? Waren die Augen ganz groß oder war da auch ein bisschen eine Unsicherheit zu spüren?
Am Tag der Ankunft, nein. Ich glaube, die schwierigen Tage waren wirklich die Wochen zuvor, weil es natürlich ein Prozess ist. Das geht nicht von heute auf morgen, dass man sagt, man entscheidet sich dafür, sitzt morgen am Tisch oder schreibt den Vertrag, dann kurz noch ein paar Tests und dann geht's los. Sondern es geht ja wirklich darum, dass man erstmal ein Arbeitsvisum braucht, Papiere einreichen muss. Das geht bis ins kleinste Detail. Da muss man die Wohnung aufgeben, man muss sich abmelden. Da hängen so viele Sachen dran, woran man im ersten Moment gar nicht daran denkt. So, und das waren wirklich 3, 4 Wochen, 5 Wochen teilweise, wo es ja sehr, sehr intensiv war, wir sehr viel zu tun hatten. Da muss man sich natürlich irgendwo ein Stück weit von der Familie erstmal verabschieden, was dann nochmal emotional war. Und am Tag der Ankunft war dann alles relativ entspannt, auch wenn es für mich sehr stressig war, weil ich 3 Tage später schon auf dem Platz stand, mein erstes Pflichtspiel hatte und halt in dem Zeitraum alles gemacht werden musste. Aber so, man hat sich so ein Stück weit im Film befunden und hat es einfach abgearbeitet. So. Im Nachhinein war es schon ein bisschen verrückt, muss ich sagen.
Was ist denn dann der größte Unterschied, wenn du die Trainingstage siehst, die Intensität des Trainings? Wie ist es mit dem Spiel im Vergleich zur Fußball-Bundesliga?
Die Trainingseinheiten sind relativ identisch. Ist natürlich auch trainerabhängig, wann man trainiert, ne? Aber grundsätzlich bleibt da alles relativ gleich. Wenn man die Spiele anschaut, ist es schon so, im Vergleich zur Bundesliga, dass da nicht die Disziplin an den Tag gelegt wird, über 90 Minuten hinweg, dass man wenig Räume hat, sondern teilweise öffnen sich dann schon Räume, sodass man die auch bespielen kann in der MLS. Aber auch sind in den letzten 16 Monaten, 17 Monaten kleiner geworden, weil die Intensität auch da höher wird. Ja, und du hast halt schon eine gewisse individuelle Klasse in der MLS, die du auch in der Bundesliga wiederfindest, aber muss man ganz klar so sagen, aufgrund des Salary Caps ist es so, dass halt, dass du auch dementsprechend nicht so gut Spieler bezahlen kannst. Und deswegen hast du einen kleinen Abfall an Qualität hinten raus, den du dann auch auf dem Platz nur wieder mal merkst. Aber ich komme immer wieder darauf zurück, dass die Qualität weiter ansteigen wird und schon angestiegen ist, seitdem ich da bin.
Wie ist da so die Resonanz? Gibt es da Entertainment? Wie ist das zu vergleichen wie mit der Bundesliga?
Stadien sind grundsätzlich sehr neuwertig, sehr modern. Man hat jetzt nicht die Kapazität, wie es in der Bundesliga ist. Ich spreche mal von 40, 50, 60.000. Bei uns ist es natürlich deutlich weniger. Aber du hast eine relativ hohe Fankultur in sehr, sehr vielen Vereinen, in manchen besser, in manchen weniger gut. Hast aber grundsätzlich deine 20.000 plus minus Zuschauer bei jedem Spiel.
Wie gehen die mit dir um? Bist du da ein Star aus Deutschland, der Bundesliga gespielt hat? Bist du, weil wir gesagt haben, Football ist ja Nummer 1 in Kansas, läuft Soccer so nebenbei oder wie fühlt sich das für dich an?
Ich glaube, die Teamkollegen haben mich ja, sehr, sehr gut aufgenommen und hatten natürlich, glaube ich, ein Stück weit Respekt, wenn man aus der Bundesliga kommt. Und ja, auch die kennen die Bundesliga jetzt nicht direkt. Aber ich bin sowieso ein Typ, ich mag das, mich eigentlich relativ schnell zu integrieren, mit den Jungs dann zu harmonieren. Und ich möchte ihnen auch nicht das Gefühl geben, ich war jetzt in der Bundesliga, ich war in der Premier League oder wie auch immer, sondern ich bin jetzt ein Teil von denen. Und wenn es darauf ankommt, gehen wir durch dick und dünn. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das ist auch so ein Stück weit die Philosophie von Sporting Kansas City, dass wir eigentlich sehr, sehr gute Charaktere in der Mannschaft haben. Obwohl wir sehr, sehr viele verschiedene Nationalitäten in der Mannschaft haben, marschieren wir da schon als Einheit durch. Und man hat jetzt auch gerade in der letzten Saison gemerkt, die ersten 10 Spiele waren wir nicht erfolgreich, noch keinen Sieg geholt und hatten hinten raus dann 13 Spiele, glaube ich, 11 Siege oder sowas und haben es dann auch noch in die Playoffs geschafft. Also das spricht dann wiederum für die Mentalität der Mannschaft und da ordne ich mich genauso unter wie jeder andere auch.
Aber das war echt spannend, als ich eben geguckt habe, wo ihr alle herkommt. Der Kader ist wirklich Multikulti, ne? Von Zypern bis Mexiko, von Frankreich bis Deutschland, da ist ja alles vertreten, ne?
Wirklich, ja, Spanier, Schotte, wir haben da wirklich viele Europäer auch dabei, ne? Viele Südamerikaner. Kanadier, also wirklich, das ist alles dabei. Aber wie gesagt, im Vordergrund steht immer der Charakter und das merkt man einfach, sonst würde das ganze Konstrukt auch nicht funktionieren.
Und dann, gut, Tim Leibold kennt man noch, früher vom HSV ist da und den anderen Deutschen, da muss ich mich leider entschuldigen, auch als Fußball-Nerd, den habe ich nicht so auf der Kette gehabt, Robert Wollodia, kannte ich nicht. Ich sage also zu dritt, ist das so eine kleine deutsche Community oder?
Ja, ich meine, wir machen schon sehr, sehr viel zusammen. Ist ja kein Geheimnis. Wenn man noch die Möglichkeit hat, Deutsch zu sprechen, das tut dann schon hin und wieder mal gut. ja, wir sind öfter Abendessen, wir verbringen viel Zeit zusammen. Ne? Also wir sagen so ein bisschen unser Bermuda-Dreieck in Kansas City. ich glaube, Robbie ist ein Spieler, der noch sehr, sehr jung ist, der auch in der U20, glaube ich, Nationalmannschaft ein paar Einsätze hatte in Köln. Seine ersten Profischritte gehen konnte, der noch sehr, sehr viel Potenzial hat, einfach, ne? Bei dem bleibt es auch weiter spannend, ihn zu sehen. Tim und ich sind dann schon ein bisschen die ältere Garde, die dann so, ja, sich um die 30 befinden. Aber grundsätzlich verstehen wir uns drei sehr, sehr gut.
Kommen wir noch mal ganz kurz mal weg vom Fußball, so ein bisschen das Leben in Kansas. Was hat dich denn am meisten überrascht? Was flasht dich am meisten, wenn du da durch Kansas oder durch den USA, du bist ja viel unterwegs, tingelst?
Ich glaube, für die, die es noch nicht wissen, Kansas City befindet sich eigentlich direkt in der Mitte. Ist jetzt keine Stadt, die einen so erstmal umhaut. Aber eine Sache hat mich echt imponiert und das war einfach die Mentalität der Leute. Wie hilfsbereit, wie nett die Leute sind, das war für mich total neu. Wir kamen da an. Natürlich hat man so ein bisschen seine Blase im Verein selber mit den Leuten, mit denen man tagtäglich zusammenarbeitet. Und auf der anderen Seite hat man einfach auch die Leute, die sich in der Nachbarschaft befinden, so mit denen man jetzt nicht alltäglich zu tun hat, aber die waren von vornherein ist total nett. Ab dem ersten Moment, jeder wollte uns helfen, obwohl man sich nicht kannte. Also, und das war für uns total neu. Und das ist egal, wo man durchläuft, egal, ob man etwas braucht, im Restaurant oder wie auch immer, die Leute kommen auf einen zu, helfen einen. Und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte.
Und du hast auch schon richtige Cowboys gesehen? Gibt es da tatsächlich Cowboys?
Es gibt tatsächlich Country Nights bei uns, ob man es glaubt oder nicht. Die laufen in Cowboy-Stiefeln rum und ja, gibt schon. Wird auch gefeiert dort, muss man sagen. Country-Musik und schon spannend.
Okay,
nix
für
für
dich?
mich. Nix für mich. Nee, ich bin raus. Ich bin raus, aber ich überlasse das denen. Die machen das gut.
Gibt es auch etwas, was dir nicht so gefällt in den USA, wenn du jetzt schon so lange da bist, wo du merkst, oh, das ist nicht so das, was mir so liegt? Weg von Country-Musik, sondern tatsächlich vielleicht auch die politischen Strömungen, die es so gibt, oder das Essen, oder ich weiß es nicht.
Politisch kapsle ich mich da grundsätzlich immer komplett ab. Aber ansonsten muss ich echt sagen, es gibt nichts jetzt, woran ich denke, was mir nicht gefallen würde. Also man hat einfach zum einen total viele Möglichkeiten in dem Land, ja, wenn man die Ost-Westküste betrachtet oder wenn man vielleicht ein bisschen in die Berge gehen möchte. Man hat alles von Kansas City aus, ja, 2, 3 Flugstunden, ist alles erreichbar. Und also mir fällt jetzt nichts ins Auge, wo ich sage, das passt mir nicht, das gefällt mir nicht. Deshalb auch, hatte ich am Anfang schon angesprochen, wir haben den Schritt nie bereut. Obwohl die Stadt jetzt nicht der Hit ist, es gibt jetzt nichts, was einen so umhaut. Keine große Fußgängerzone, ein paar Restaurants, schöne Cafés, aber das war es dann auch. Aber grundsätzlich so dieses Leben, dieses Feeling dort ist schon was Besonderes. Und das gibt uns einfach ein gutes Gefühl und macht uns auch ein Stück weit glücklich.
Zumal die Liga immer mehr in den Fokus kommt, vor allen Dingen, wenn solche Stars wie Messi, wie Suarez und so weiter auftreten. Das hilft schon der Liga, oder?
Ja, Messi war natürlich ein Transfer, der unglaubliche Wellen geschlagen hat. Ich glaube, egal wo der Kerl ist, die Stadien sind ausverkauft. Wenn ich jetzt allein unser kommendes Spiel sehe, im April gegen Inter Miami, wir haben sogar das Stadion wechseln müssen. Normalerweise spielen wir immer im Children's Mercy Park mit 20.000 Zuschauern plus minus. Und wir sind jetzt, wir spielen tatsächlich im April in dem Chiefs Stadion Arrowhead, wo halt dann ca. 70.000 reinpassen. Naja, ich glaube sogar mehr. 78 oder so, ich weiß es jetzt gar nicht. Da sieht man einfach, was der Kerl da für Menschenmassen anzieht. Und das hilft der Liga natürlich auch enorm. Klar.
Die Amis sind ja bekannt dafür, dass sie irgendwie Stars unwahrscheinlich gut finden. Es gibt immer so einen Hype um Stars. Ist das dann zu sehr Messi, Messi, Messi? Oder meinst du, der ist ja auch jetzt nicht noch 10 Jahre da? Oder meinst du, dass dann wieder zurückgeht, wenn so ein Messi weg ist?
Natürlich liegt der Fokus jetzt auf Messi. Ich glaube, damals war es Beckham oder wie auch immer. Pirlo war mal da, Schweinsteiger. Ne? Das sind ja schon alles Riesenspieler gewesen. Da wird dann wahrscheinlich in den nächsten Jahren ein anderer wieder dazukommen. Aber unabhängig von ihm sieht man einfach, was für Spieler nach Amerika wechseln. Wenn ich jetzt alleine mal an Roman Bürki nehme, Eduard Löwen nach St. Louis, ne? Das sind ja keine Spieler, die jetzt 35, 36 Jahre alt sind, sondern Spieler im besten Alter, die sagen, wir gehen den Schritt, weil es einfach eine super Plattform für uns bietet und wir einfach gute Möglichkeiten dort haben. Und genau das wird in den nächsten Jahren genauso passieren. Auch aufgrund dessen, dass die Weltmeisterschaft zu uns kommt und weil die Basis gelegt wurde. Dadurch zukommt, das dürfen wir nicht vergessen, das Budget steigt jedes Jahr für die Spieler und das macht das Ganze natürlich attraktiver.
Sozusagen Silvester läuft dein Vertrag aus. Ein Jahr hast du noch in der Major League Soccer. Was hast du dann vor?
Aktuell ist es noch ein Jahr plus Option, ein Jahr. Es ist immer so, ich bin jetzt mittlerweile 29, werde dieses Jahr 30. Ich habe aufgehört, so ein wenig in die Glaskugel zu schauen, weil Fußball geht einfach zu schnell und kann so viel passieren. Deshalb habe ich aktuell noch keine großen Pläne. Lass alles auf mich zukommen und mal schauen, was ich jetzt in der Saison so leisten kann für einen Verein. Und dann werden wir mal sehen. Ich meine, spricht nichts dagegen, weiterhin in der Liga zu bleiben. Aber die Tür nach Deutschland bleibt weiterhin offen, auch für meine Frau und mich, weil ja, Familie ist dort, Freunde leben dort und ist auch einfach Heimat. Deshalb mal abwarten.
Das klingt aber so, als wenn du nicht unbedingt zwingend dein Leben lang in den USA bleiben möchtest.
Auch das sehr, sehr schwer zu beantworten. Na, grundsätzlich natürlich nicht, weil Familie einfach ja so unser Fundament ist. Aber kann einfach nichts vorhersagen. Man weiß nicht, was passiert. Ich glaube, du hast vorhin schon mal kurz angesprochen, politische Themen möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, aber es kann so viel passieren von heute auf morgen und dementsprechend lassen wir alles auf uns zukommen.
So richtig so. Erinnerst du dich noch an einen Tag am 16. Februar vor 10 Jahren?
Bundesliga-Debüt gegen
Hast du voll im Kopf.
1. FC Nürnberg. Absolut. Aber auch habe ich einen Tag vorher noch gar nicht mit der Mannschaft trainiert. Da habe ich auf dem Nebenplatz beim Athletiktrainer ein paar Übungen gemacht, gehe in die Kabine und sehe dann, warte mal, ich bin im Kader, stimmt da irgendwas nicht? Da habe ich zweimal, dreimal hingeschaut. Ah ja, Wahnsinn, ich glaube, da war ich das erste Mal im Kader. So, und dann wurde ich direkt eingewechselt gegen Nürnberg. Wir haben das Spiel leider 1:0 verloren, hatte noch eine Freischussmöglichkeit, wo da damals Schäfer noch im Tor. Er hat ihn noch pariert. Ja, sowas bleibt natürlich in Erinnerung.
Wann war für dich klar, als Junge, ich möchte Bundesliga-Profi werden? So schon mit 5, 6 Jungs, wie sie so sind, Feuerwehrmann, Lokomotivführer, Fußballprofi, schon da? Oder, und wann hast du es gemerkt, dass du es auch kannst? Oder Leute, die gesagt haben, Erik, du hast Talent, mach das mal.
Ja, das hat natürlich schon früh begonnen, mit 4, 5. Also früher wollte ich nur kicken, klar. Ich wollte meinen Spaß haben, ich wollte auf dem Platz stehen und ich habe halt gemerkt, dass ich jetzt vielleicht nicht ganz so schlecht bin und kann irgendwie gegen den Ball treten. Bin auch relativ früh dann, ich glaube mit 6 Jahren zum SSV Ulm, die damals in der 2. Liga gespielt haben. Meine Eltern haben sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen und haben mich da kutschiert, genauso wie mein Bruder auch. Ja, und dann hat man schon gemerkt, dass man einfach Talent hat. Ja, und haben mich meine Eltern, muss ich auch sagen, sehr, sehr gut gefördert, mich dann später nach Augsburg gefahren, ins Training regelmäßig, haben sehr viel Zeit investiert, habe ich vorhin schon angesprochen. Und ja, dann hofft man natürlich irgendwann mal, so ab einem gewissen Alter, 16, 17, 18, da geht's ja los, wo man dann schon so ein bisschen hinschielt, man auch die Chance hat, vielleicht 1, 2 Mal mit den Profis mitzutrainieren. Und natürlich ist man dann so heiß und möchte auch dann Fußballprofi werden, aber ja, da gab es eigentlich nur so einen Moment, wo ich aus der A-Jugend raus bin, hatte dann einen Amateurvertrag für die U23 beim FC Augsburg und meine Eltern meinten, pass mal auf, Erik, wäre vielleicht jetzt an der Zeit zu studieren. Ich hatte damals mein Fachabi fertig und dann habe ich irgendwie, hat mir mein Gefühl gesagt, pass auf, gib mir noch mal ein Jahr. Wenn es jetzt nicht klappt, fange ich an, ich verspreche es euch, aber ich möchte jetzt alles auf eine Karte setzen, um meinen Traum zu verwirklichen. So. Und dann haben sie gesagt, okay, Erik, komm, wir geben dir ein Jahr, kein Problem, wir stehen hinter dir. Und es hat tatsächlich funktioniert. Ich hatte in der Hinrunde in der Regionalliga, ich weiß nicht, wie viele Tore es waren, viele gute Spiele gemacht und habe dann im Anschluss meinen Vertrag unterschrieben und, wie du schon gesagt hast, vor knapp 10 Jahren im Februar mein Bundesliga-Debüt feiern dürfen.
Bei den Junioren ist mir noch aufgefallen, zwischen SV Ulm und FC Augsburg gab es noch die TSG Tannhausen.
Ja.
Was war das? Habe ich so
untypisch
nicht auf meiner Liste der überragenden Nachwuchsarbeit, keine Ahnung. Die TSG Tannhausen, was war da los?
TSG Tannhausen, ja, das war damals in der C-Jugend. Die hatten damals, die erste Mannschaft hat in der Bayernliga gespielt, das heißt, war damals die vierthöchste Liga und war ein Verein um die Ecke, die auch in meinem Alter in der höchsten Liga gespielt hatte. Das heißt, FC Augsburg, FC Bayern, Ingolstadt und so, die ganzen Mannschaften waren in der Liga. Und TSG Tannhausen war von meinen Eltern aus 15, 20 Minuten entfernt. Das heißt, es war keine Strecke. Ich konnte in der höchsten Liga spielen. Muss da sagen, dass mich ein Trainer sehr, sehr gut gelockt hatte damals. Markus Deibler war das damals. Der hat alles daran gesetzt, dass ich wirklich den Schritt gegangen bin. Und habe dann 2 Jahre bei der TSG gespielt und bin von dort aus dann nach Augsburg in der U17.
Mal das geklärt. Die Frage, die brannte mir noch auf der Zunge. TSG Tannhausen.
Ja,
wenn man
richtig
in Ulm groß wird, für welchen Verein schwärmt man denn dann da? War das dann Ulm schon? Nein, die waren ja noch irgendwie was zweite Liga, aber man hat doch auch Schwärmereien für Bundesliga-Clubs, oder?
Also ich bin ja aufgewachsen in einem ziemlich ländlichen Gebiet, das war zwischen Ulm und Augsburg. Ja, für die Leute, die es vielleicht kennen, Mettenhausen, vielleicht nochmal ein bisschen größer gestaltet. Günzburg, Legoland Deutschland, das sagt wahrscheinlich den einen oder anderen etwas mehr. Ja, meine Ortschaft gab es nicht viel. Es gab nur eine Wirtschaft. Da lief jeden Samstag der FC Bayern. Auf Premiere damals noch. So, und dementsprechend bin ich natürlich als Bayern-Fan aufgewachsen, habe mir jedes Spiel angeschaut. Dann gab es auch eine Pommes mit einer großen Cola. Das war natürlich dann der Hit mit meinen Kollegen in der Kneipe ganz vorne, erste Reihe. Ja, und dann wächst man natürlich da voll rein in diese Bayern-Thematik. Ja, war eine schöne Zeit. Sehr, sehr schön.
Klingt gut. Im Legoland oder in der Nähe. Wer war denn dann so dein erstes Vorbild? Dann direkt einfach ein Fußballer überhaupt oder einer, der auch deine Position heute spielt?
Früher war es ganz klar Zinedine Zidane. War mein Idol ganz, ganz lange, bis dann irgendwann mal Franck Ribéry kam zum FC Bayern. Der war dann so ein Spieler, wo ich echt gern gehabt habe. Und dann kam schon die Kategorie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Aber klein auf, muss ich sagen, seit, würde ich sagen, im Alter von 4 bis 10 war es Zinedine Zidane.
Haben wir gesagt, vor 10 Jahren warst du dann wirklich faktisch Bundesliga-Profi, mehr oder weniger hast du dann deinen ersten Einsatz in der Bundesliga gehabt. Was war für dich die größte Herausforderung vom Juniorenstatus zum Seniorenstatus? Womit hattest du am meisten zu kämpfen?
Boah, ich muss ehrlich zugestehen, dass ich in sehr, sehr viele Fettnäpfchen getreten bin.
Dann zähl
einfach.
doch mal auf.
Ach, das. Ich muss ehrlich zusagen, die Jungs, die jetzt heute hochkommen, die haben es um Welten einfacher wie wir damals. Die wachsen auf in einem Nachwuchsleistungszentrum, haben alles: Kraftraum, Ernährung, Coaches, Athletiktrainer. Das gab es bei uns nicht. Wir hatten eine Kabine. Die war so gut groß wie das aktuelle Badezimmer von denen wahrscheinlich, so Dusche oder wie auch immer. Die haben sich alle umgezogen und sind dann raus zum Kicken und sind danach rein, haben sich geduscht und sind wieder nach Hause. So, dann kam ich hoch, da war erstmal ein Fitnessstudio, da war erstmal Physios. So, das war alles neu für mich. So, und dann gab es sowas wie Aktivierung vorm Spiel oder vorm Training nicht. Das heißt, wir saßen halt dann, wir mussten eine Stunde vorher da sein und saßen erstmal eine Stunde. So, und dann warst du halt, was machst du jetzt eine Stunde? Ne? Da siehst du, die Jungs, die machen irgendwas im Kraftraum. Damit konntest du ja erstmal nichts anfangen. So, kanntest du ja nicht. Und dann saßst du halt die ersten paar Male und dann ist der Trainer immer wieder vorbeigelaufen und dann kam schon die erste Ansage, ja, wollt ihr nicht auch mal was machen? Ja, klar, was soll man machen? Mehr oder weniger. Also immer im Kraftraum und das war so wirklich ein sehr, sehr großer Schritt für mich, einfach mal zu sehen, wie arbeiten die Jungs, ne? Wie viel Zeit investieren die? Das war mir ja gar nicht klar. Wenn ich heute sehe, wie viel Zeit ich außerhalb vom Fußball, von den Trainingseinheiten in meinen Körper investiere, damit ich dieses Niveau, dieses Level einfach weiterhin aufrechterhalten kann, das ist schon enorm. Das, ich sag mal, das kann ich den Leuten jetzt draußen nicht übel nehmen, weil sie es nicht wissen. Aber wir Fußballer stecken schon, sage ich jetzt nochmal, das Doppelte an Zeit nochmal am Nachmittag rein, nur damit die Muskeln funktionieren und man vom Fleck kommt. Ja, also mehr oder weniger. Und das war halt die größte Hürde für mich, weil ich das alles nicht kannte. War alles Neuland für mich.
Aber von einem Fettnapf musst du uns das berichten. Da war ja noch nicht viel zu hören.
Ah, das natürlich, wenn ich jetzt mal eins rauspicken kann. Training FC Augsburg, nichts, nichts Großes, es waren immer Kleinigkeiten. Waren im Trainingslager, Gran Canaria, kann ich nur. Also, Sascha Möller, das weiß es wahrscheinlich auch noch. Aber muss ich immer wieder lachen. Mussten die jungen Spieler natürlich immer alles tragen, Bälle aufpumpen. Ne? Heutzutage werden ja die Bälle aufgepumpt. Wir mussten natürlich aufpumpen, gucken, dass alles passt. Ne? Und Leibchen und was weiß ich, mitten im Hütchen. Und dann haben wir in Gran Canaria trainiert und der Bus, der war oben auf dem Berg, 500 Meter weiter oben. Und wir mussten natürlich das ganze Zeug hochschleppen. Ne? Und Sascha Möller, das war natürlich so ein Kamerad, der hat grundsätzlich Kommentare abgeben. Das war einer, der macht das heute noch und dafür feiere ich ihn auch, muss ich sagen. Und ich kam da natürlich zwei Ballsäcke und ich halbe Portion das Zeug da abgeliefert, bin im Bus rein fix und fertig und dann sagt er, in eurem Alter, sagt er, bin ich das Ganze zweimal hier hoch und runter. Sag ich, im Gegensatz zu dir trage ich wenigstens was. So, und dann ging es schon los. Was? Dann ist natürlich die Bombe geplatzt erstmal. Dann kamen ein paar Sprüche und ja, so immer wieder kleine Fettnäpfchen, ne, weil man natürlich auch nicht einstecken wollte, aber dann irgendwo auch musste. Hatten auch eine sehr, sehr erfahrene Truppe mit Dani Bayer, Halil Altintop, ne, Kaisen Bracker und Müllers, ne, die waren alle 30 und plus, ne, das, ich kam da mit, weiß ich, 19, 20 hoch, war da mit Abstand der Jüngste mit zwei, drei anderen. So, das war einfach eine ganz andere Zeit, ne, oldschool.
Wie sehr musstest du kämpfen, dass du immer in den Kader gekommen bist? Weil du bist ja dann, hast du es nicht so viele Spiele gemacht für den FCA, bist dann ausgeliehen worden zum FCK. War das eine schwierige Zeit? Oder war das einfach, weil du auch jünger warst, so wie du sagst, die alten Säcke einfach einen Vorsprung hatten?
Die hatten natürlich einen Vorsprung, aber ich glaube auch die Zeit hat sich ein bisschen gewandelt. Früher war es schon so, dass man sich das verdienen musste. So, da hat jetzt nicht ein gutes Spiel gereicht. Mein Debüt war sehr gut, meiner Meinung nach. Ich habe viele gute Aktionen gehabt innerhalb von 15 Minuten, aber war im nächsten Spiel trotzdem nicht im Kader. So, und das musste man sich schon grundsätzlich erarbeiten. Nichtsdestotrotz war ich jung. Wir haben schon noch ein paar Sachen gefehlt. Aber ich denke mal, die Spieler, die heute die Chance bekommen und die auch so nutzen, die werden beim nächsten Spiel im Kader sein und hätten dann auch die Möglichkeit, vielleicht ein, zwei Spiele mehr zu gestalten, als ich es in dem Moment oder damals hatte. Demnach muss ich den Umweg natürlich gehen über die zweite Liga beim 1. FC Kaiserslautern. War natürlich meine erste Station außerhalb meines familiären Umfelds. Musste erstmal für mich selber sorgen. Wohnung, ja, ich war alleine. Meine Freundin hat, oder meine jetzige Frau, damals Freundin, musste pendeln. Die hat auch studiert. War natürlich erstmal eine sehr, sehr schwierige Zeit. War für mich wahrscheinlich die schwierigste Zeit meiner Karriere, weil ich halt auch gemerkt habe, boah, es ist schon ein Stück weit anders, allein zu sein. Dann noch, ich glaube, ich habe mich nach ein paar Wochen direkt verletzt an der Schulter, war dann 6, 8 Wochen draußen. Das war schon ein Brett im ersten Moment. Dann hab, also man wächst aber. Das war eine Station für mich, wo ich wirklich gewachsen bin, wo ich sehr, sehr viel für mich persönlich mitnehmen konnte und ich dafür immer dankbar sein werde, weil das war ein Riesenschritt für mich und für meine Karriere, die danach noch folgte.
Hast du was mitbekommen, trotz Verletzung auch von diesem Mythos Betzenberg, von diesem Traditionsverein FCK? Weil man hat es
Ja.
gesehen, im Pokal 10.000 sind wir eben nach Berlin gefahren. Das ist irgendwie so ein Verein, der noch irgendwie was bewegt.
Es ist
Kämpfer
also,
stieg, du warst da drin.
das war, also ich hatte zu dem Zeitpunkt ein paar Angebote aus der zweiten Liga, habe mich dann bewusst für Kaiserslautern entschieden, einfach aufgrund dessen, weil die Atmosphäre im Stadion, die Fans, ne, das ist schon eine Macht, muss man ganz klar sagen. Und jetzt auch, wenn wir überlegen, vor ein paar Jahren waren die noch in der dritten Liga, was sie da abgerissen haben teilweise. Die haben in der zweiten Liga Auswärtsspiele zu Heimspielen gemacht. Das war echt für mich damals Wahnsinn, Gänsehaut. Ja, jetzt auch in der zweiten Liga reißen die ja wirklich jede Woche Stadien ab. Ist von der Fanbase her wünscht man sich so einen Verein natürlich in der ersten Liga.
Von so einem wuchtigen Club zu Jan Regensburg. Nicht ganz so wuchtig, aber für dich schon auch erfolgreich. Auch der richtige Schritt, oder? Du bist damit dann auch aufgestiegen in die zweite Liga. War aber auch der richtige Schritt.
Ja, das war auch. Da sind wir wieder beim Thema Glaskugel. Das war ein Verein, den ich eigentlich nie in Erwägung gezogen hatte. Weil damals auch, ich bin dann, habe meine Leihe in Kaiserslautern beendet, habe meinen Vertrag vorzeitig aufgelöst, bin dann nochmal für ein halbes Jahr nach Augsburg, um mich dann neu zu sortieren, wollte dann im Sommer den nächsten Schritt gehen, weil ich wusste, in Augsburg, ja, hatte ich aktuell keine Chance, muss dann wieder einen anderen Umweg gehen. Habe mir dann ein paar Vereine angehört, unter anderem auch ganz zum Schluss SSV Jan Regensburg mit damals Christian Keller und Heiko Herrlich. Und bin da hingefahren, hatte mit meinem Berater nochmal telefoniert, habe gesagt, pass auf, ich mache das 1,5 Stunden. Hör ich mir das Ganze mal an und dann gucken wir mal. So, war meine Einstellung, bin dahin. Und da war dieses Gespräch so gut und so besonders. Es war einfach ein besonderes Gespräch, dass ich dann auf dem Rückweg für mich entschieden habe, ey, ich muss dahin. Das war eine Mannschaft, die eigentlich von der Regionalliga erst in die dritte Liga aufgestiegen ist. Und da waren wir im Stadion, das Ganze außenrum, die Stadt, ne, haben mir ein bisschen was angeguckt. Und das hat mich einfach dann, dieses Bauchgefühl hat mich wieder dazu gebracht, dass ich sage, pass auf, das mache ich. Bin dann ein Jahr nach Regensburg. Und tatsächlich, wir sind dann hinten raus nochmal über die Relegation in der Allianz Arena gegen den 1860 München, gegen 1860 München. Sind wir dann in die zweite Liga aufgestiegen, mit einer Wahnsinnssaison. Ich habe Ich habe jedes Spiel da absolviert, hatte wirklich eine gute Zeit und das war auch nochmal ein Push in meiner Karriere, den ich dort hatte. Und es war auch eine sehr, sehr, sehr gute Station für mich.
Wenn du das so sagst, es war so besonders dieses Gespräch, das hat dich geflasht. Was war da so besonders?
Ich glaube, wenn man Heiko Herrlich oder auch Christian Keller sieht, ist erstmal zwei sehr, sehr tolle Menschen, die ich kennenlernen durfte. Die einfach dieses Gespräch dann so besonders gestaltet haben, mit dem, was sie gesagt haben, jetzt gar nicht irgendwie mich hochgelobt haben oder wie auch immer, sondern die wussten über mich Bescheid. Die wussten, was sie von mir kriegen und haben mit dem, was sie gesagt haben, mich einfach berührt. Muss man einfach so sagen, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber so war's. Und demnach habe ich mich auch dann für den SSV entschieden.
Und
Auch ein
dadurch.
ganz, to ganz toller Club, muss ich nochmal sagen. Für junge Spieler, jetzt auch, was da alles, Christian Keller, was der alles da geleistet hat mit dem neuen Stadion, dann auch ein neues Trainingsgelände. Für junge Spieler eine unfassbar gute Anlaufstation, auch für mittlerweile erfahrene Spieler, weil es einfach eine schöne Stadt ist und vielleicht in einem kleineren Stadion, aber einen sehr kompakten, mit tollen Fans, also schön, sehr schöne Zeit gewesen, ja.
Man sieht es ja auch heute, also die stecken so einen Abstieg mal dann wieder weg, sind jetzt wieder souverän Erste in der dritten Liga, da kommt keine Unruhe auf und sieht so aus, als wenn sie wieder hochkommen.
Ja, ich wünsche es denen auf alle Fälle. Ich verfolge natürlich alle Ligen da in Deutschland und die machen es absolut gut. Bisher souverän. Jetzt haben sie, glaube ich, noch 14 Spiele oder was. Oder ein bisschen mehr. Also, die knacken das hoffentlich, hoffentlich. Ich möchte es nicht verschreien.
Du sagst, du beobachtest das, dann beobachtest du sicherlich auch den VfB Stuttgart, denn durch deine Performance in Regensburg, bist du aufgefallen und zum VfB gewechselt.
Ja, hatte dann nochmal 6 Monate in Augsburg zwischendrin. Bin danach zum VfB, genau. VfB ist dann wirklich ein Stück weit Heimat für mich geworden. Habe ich die längste, ja, wenn man es jetzt zusammenrechnet, vielleicht die längste Profizeit meiner Karriere gehabt. Habe mich von Tag 1 an wohlgefühlt. So viele tolle Menschen im Verein kennengelernt. Fanbase da im Stadion jedes Mal vor ausverkauftem Haus gespielt. Wenn ich die Möglichkeit habe, in Deutschland bin, schaue ich mir regelmäßig Spiele an. Kenne natürlich noch einige Leute dort, Mitspieler. Was die natürlich jetzt aktuell in dieser Saison leisten, ist schon außerordentlich und da wünscht man denen natürlich den maximalen Erfolg. Jetzt haben sie noch auch noch ein paar Spiele und wer weiß, schaut so aus, als würden sie nächstes Jahr international spielen.
Wollte ich nämlich gerade darauf hinaus, denn auch die so das wichtige Personal wie Waldemar Anton, wie Christian Führich, die sind ja alle jetzt dabei auch zu verlängern. Da scheint sich ja wirklich auch etwas zu bewegen, ne?
Der Mannschaftskern, den sie jetzt haben, den hatten wir damals auch schon. Aber auch der hat sich enorm weiterentwickelt und dann haben sie jetzt noch gute Spieler dazu gewonnen. Und ich glaube, Stuttgart ist einfach eine Anlaufstelle mit einer sehr schönen Stadt, mit einer guten Stadt, mit einem Top-Verein und mittlerweile auch mit guten Bedingungen, wo man als Spieler sehr, sehr gerne hingeht oder auch sehr gerne bleibt. Demnach gehe ich davon aus, dass sehr, sehr viele Leistungsträger weiterhin verlängern werden. Es sind noch ein paar, die ausstehen. Und dann werden die auch in den nächsten Jahren eine gute Rolle in der Bundesliga spielen. Auch wenn man jetzt mal sieht, man hat dieses Jahr Wataru Endo verloren, ein Spieler, der unglaublich wichtig für die Mannschaft war, Kapitän war und hat den auch gut ersetzt, gut kompensieren können. Das zeichnet schon auch wiederum die Qualität der Spieler aus, aber auch der Verantwortlichen, die einfach gute Transfers getätigt haben.
Und das internationale Geschäft ist nah. Also wenn man das so anguckt, auch nach dem letzten Wochenende, wo die da hinten alle verloren haben in Frankfurt und Freiburg, der Vorsprung wird größer. So langsam kann man sich daran gewöhnen, dass sie möglicherweise sogar auch Champions League spielen. Oder glaubst du, dass da noch ein Einbruch kommt? Macht mir nicht den Eindruck.
Mir macht's, nee, absolut nicht. Also ich hatte am Anfang der Saison, hatte ich es mal so ein bisschen ja, prognostiziert, dass sie vielleicht nochmal einbrechen werden, so kurz. Aber jedes Mal, wenn man das Gefühl hat, es könnte was passieren, gewinne ich das nächste Spiel wieder. So, und das ist einfach schon mittlerweile kein Zufall, sondern einfach Qualität. So, demnach, die haben ja schon noch Puffer. Das heißt, die können sich auch mal so die eine oder andere Niederlage erlauben, aber wenn die einfach ihren Stiefel so durchspielen oder so weiterspielen wie bisher, dann steht dem Ganzen nichts mehr im Wege. Meiner Meinung nach.
Kommen wir wieder zum Februar. 24.02.2018. Vor 6 Jahren. Du magst den Februar. Was war da?
24.02.2018. 2018 war ich denn da? Düsseldorf? Nee.
Ey, da warst du in Stuttgart.
Stuttgart war ich da. In Stuttgart, ja. Da war ich in
Du
Stuttgart.
warst nochmal hingegangen und am 24.02. hast du dann,
Ja.
ist gelesen, hoffentlich ist es nicht falsch, dein erstes Bundesliga-Tor geschossen gegen Eintracht Frankfurt. 1-0 habt ihr gewonnen.
Ah ja, tatsächlich.
Stimmt das?
Tatsächlich, siehst du, das ist ein bisschen,
Direkt dein
das, Gott sei Dank gibt es dich, ja, erinnerst mich dran.
Was zu feiern im Februar? 16.02. erstes Bundesliga-Spiel, 24.02. erstes
Ich
Bundesliga-Tor.
muss natürlich sagen, war natürlich ein Sensationstor aus 1 Meter ohne Torwart.
Ist doch krass.
Kann man natürlich auch mal schnell vergessen. Das Datum hatte ich nicht mehr im Kopf, das Tor natürlich. 1-1 gewonnen gegen Frankfurt. Daniel Ginzek hat da 95% der Arbeit geleistet. Ich habe das Ding noch einschieben dürfen, aber war mir dann am Ende egal. War mein erstes Bundesliga-Tor tatsächlich, ja.
Und zwischendurch, und das passt ja wunderbar in diese Karnevalszeit, warst du auch nochmal in Düsseldorf bei der Fortuna. Was steht da so in deiner Überschrift über dieses Kapitel Düsseldorf?
Mir fällt jetzt keine passende Überschrift ein, weil wir natürlich in der Saison leider abgestiegen sind, muss man ganz klar so sagen. Aber also war ein unfassbar intensives Jahr für mich auch. Ich glaube, ich habe dato auch damals jedes Spiel absolviert. Habe so viele tolle Menschen kennengelernt, mit denen ich immer noch sehr, sehr im engen Austausch bin. Tollen Verein und auch sehr nette Menschen. Ne? Also hatte ich so nicht erwartet, weil wir Schwaben natürlich, ja, zähle ich mich mit dazu, ein bisschen, ne, die brauchen erstmal ein bisschen Zeit, um warm zu werden, sag ich mal. Und ja, in Düsseldorf war das komplette Gegenteil. Total offen, ne? Ähnlich wie in Kansas City. Ja, war eine sehr schöne Zeit, auch mit unfassbar schön, unfassbar guten Fans. Wenn ich eine Überschrift wählen könnte, da, schöne Zeit ohne Happy End. Vielleicht so. Das passt dazu. Sind hinten raus dann leider abgestiegen am letzten Spieltag in Berlin bei der Union verloren. War da schon eine bittere Pille, die man schlucken muss.
Du bist ja noch gar nicht so alt, du bist ja noch keine 30. Aber wenn wir jetzt so drüber sprechen und du zurückblickst und auch mit Freude, das kriegt man ja mit, ist alles, wir haben über Verletzungen, Stichwort Ellenbogen, gar nicht geredet. Das gehört vielleicht auch in einem Profi-Leben dazu. Ist alles so gelaufen, wie du dir das auch vorgestellt hättest? Hättest du dir das wünschen können? Oder war auch alles eine oder andere dabei, wo du sagst, da habe ich vielleicht auch einen Fehler gemacht, das war nicht so gut?
Meine Vorstellung war eine komplett andere, muss ich ehrlich sagen.
Wolltest du zu Real Madrid?
Man denkt natürlich, wenn man mit 19 sein Bundesliga-Debüt feiert, ne, das ist natürlich alles so sein Weg geht und man ist in der Bundesliga jetzt gelandet und wird auch die nächsten 10, 15 Jahre dort spielen und ja, da kommt nichts mehr dazwischen. Als junger Spieler denkt man ja komplett anders. So, und ich hatte ja so viele Hürden, ob es jetzt Verletzungen waren, Trainerwechsel, Vereinswechsel. Und immer wieder umziehen. Ich bin in meiner Karriere, glaube ich, schon 11 Mal umgezogen. Mit 29. Das ist ja auch nicht normal. Und das sind ja immer wieder neue Freunde, die man kennenlernen muss. Oder was heißt Freunde? Neue Leute. Zwangsweise im Verein neue Leute. Ne? Ich habe, weiß Gott, meine Telefonliste ist riesig, ist lang. Demnach lief es natürlich nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Realität war dann eine ganz andere. Aber wenn ich das Ganze rückblickend betrachte, bin ich über jeden einzelnen Schritt, den ich so gegangen bin, sehr, sehr froh, weil es mich persönlich geformt hat. Und das ist meiner Meinung nach das Wichtigste. Und zum anderen auch, ja, dann auch meine fußballerische Leistung, meine fußballerische Leistung dann hinten raus auch, soll ich sagen, ja, geformt hat. So, ich wäre nicht der Fußballer, der ich heute bin, wenn ich nicht die Station gegangen wäre. So, demnach bin ich schon froh.
Gibt aber nicht so einen Moment, wo du mal denkst, ah, da und da hätte ich vielleicht mehr machen müssen. Das liegt vielleicht an mir, dass ich da nicht eine andere Karriere geschafft habe. Ich finde die ja in Ordnung, mein Gott, das ist ja nicht das Schlechteste.
Da muss ich nochmal einhaken, muss ich nochmal einhaken. Klar, als ich jünger war, habe ich es ja gesagt, ich kannte das nicht, das Profigeschäft. Wie läuft das ab? Ne? Man hat eine Feuertaufe, da rutscht man rein und dann geht's los. Ne? Das Einzige, was mir schon ankreidet, dass ich vielleicht im Alter von 18, 19, 20, 21 vielleicht nicht ganz so viel gemacht habe, nicht so viel in meinen Körper investiert habe, nicht so viel Zeit außerhalb des Trainingsplatzes noch verbracht habe, um einfach an mir zu trainieren. Aber nicht, weil ich es nicht wollte, sondern weil ich es nicht wusste. Für mich war das Neuland. So, und dann hat es dann tatsächlich, ich habe es ja vorhin angesprochen, Kaiserslautern war eine sehr wichtige Station für mich. Da hat es Klick gemacht bei mir. Und ab da wusste ich, okay, ich muss nochmal über den Tellerrand hinausschauen. Habe mir ein paar Sachen durchgelesen, mich informiert, mich mit Leuten auseinandergesetzt und dann angefangen, an mir zu arbeiten, um einfach besser zu werden. So. Und das ist auch so eine Mentalitätsgeschichte, die ich auch bisher immer mitgenommen habe.
Am 22.02. sind wir wieder im Februar, beginnt die neue Saison der MLS. Am 25.02. ist euer erstes Auswärtsspiel. Hat dann Houston ein Problem?
Ich hoffe doch. Gute Überleitung, sensationell. Ja, wir sind tatsächlich letztes Jahr in den Playoffs gegen Houston ausgeschieden. Haben 1-0 verloren. Ich glaube, wir haben noch eine Rechnung offen, deshalb wären guter Saisonstart für uns wichtig und ja, haben unglücklich verloren. Eigentlich hätten wir das Spiel nicht verlieren müssen. Demnach bin ich guter Dinge, dass wir dort was holen.
Werden Saisonziele in der MLS genauso formuliert wie in der deutschen Bundesliga?
Ja, ich sag mal so, oftmals habe ich ja bei Vereinen gespielt, wo es hieß, wir müssen die 40-Punkte-Marke knacken, um in der Liga zu bleiben, also nicht absteigen. Das gibt's ja hier nicht. So, dieser Druck, der fällt ja weg, müssen wir ganz klar sagen. Aber klar ist auch so, dass wenn du die Ziele nicht erreichst, du einfach in der MLS die Möglichkeit hast, dich jedes Jahr neu aufzustellen, demnach auch neue Spieler zu verpflichten und. Und grundsätzlich ist immer das Ziel, vor der Saison in die Playoffs zu kommen. Und dann, wenn man in den Playoffs ist, ist es natürlich, ja, dann will man das Ding gewinnen. Weil es ist dann meistens immer nur ein Spiel. Und das muss man natürlich knacken. Ja, aber Playoffs ist das vorrangige Ziel im Moment.
Eine Frage fällt mir gerade noch ein, das kenne ich aus der NBA oder NHL. Da gibt es so ein Trading-Fenster, wo du heute noch in Orlando spielst, aber morgen wirst du eben kurz, darfst du eben mal nach LA. Kann das eigentlich bei euch in MLS auch passieren? Jetzt sitzt du noch in Kansas und einen Tag später musst du, was weiß ich, wohin, nach Houston?
Noch, ja, ist tatsächlich zwei so meinen Spielern ergangen in der letzten Saison. Die waren im Trainingslager, sind ganz normal angereist. Der eine wurde dann im Trainingslager weggeschickt und der andere, glaube ich, nach den ersten drei Spielen, der hat, glaube ich, dreimal von Beginn an gespielt und dann war er von heute auf morgen war er beim neuen Verein. So, und das ist natürlich auch wieder anders wie in der Bundesliga, ne? Müssen die Koffer gepackt sein und dann muss er los.
Das könnte dir auch passieren.
Mir wird es nicht passieren. Mir wird es nicht passieren.
Ja.
Punkt.
Du fühlst dich da wohl, da sollst du auch da bleiben.
Richtig.
Erik, vielen Dank für deine Zeit. Super spannend, auch mal einen Einblick zu haben in deine Karriere, auch das, was in den USA passiert. Hast du eigentlich die Nationalmannschaft gesehen? Bist du eigentlich hingefahren, als die in den USA gespielt haben?
Nee, leider nicht. Wir hatten ja selber Spielbetrieb. Deshalb mussten wir trainieren und spielen. Ich bin mir gar nicht sicher. Die waren, glaube ich, in Philadelphia waren die. Das habe ich nur
Sport.
mitbekommen.
Ja,
Und
genau.
dann waren die, glaube ich, noch irgendwo an der Ostküste da, New England, irgendwo dort in der Nähe. Aber nee, also es ist ja, man hat das Gefühl manchmal, ja, man kommt schnell von A nach B, aber dann sind es dann doch 1000 Kilometer oder 1500 oder wie auch immer.
Ja.
Dann ist halt nicht Deutschland. Ne? Demnach muss man das alles mit dem Flieger machen. Nee, habe ich nicht erleben dürfen. Nee, aber
Blicken die
vielleicht dann.
Amis auf den deutschen Fußball?
Wie bitte?
Wie blicken die Amis auf den deutschen Fußball?
Ja, die allgemeine europäische Fußball ist natürlich sehr hoch angesehen hier. Gerade die Premier League, die Bundesliga, Serie A, La Liga. Die wissen natürlich schon, dass dort einfach nochmal eine andere Qualität spielt. Haben auch ein Auge in Richtung Europa. Klar.
Spannend. So, jetzt lass ich in Ruhe. Du möchtest bestimmt noch mal in Miami an den Beach. Das macht man da ja, glaube ich, ganz gerne.
Jetzt erstmal zum Physio wieder.
Ach so,
Die
natürlich. So.
Muskulatur lockern. Heute war eine harte Session.
Tommy, danke für deine Zeit. Bleib gesund. Wir verfolgen das. Wir möchten mal schauen, wie es dann losgeht am 25.02., ob Houston dann wirklich dann das Problem hat. Und mal gucken, ob wir dich bald mal wieder in Deutschland wiedersehen. Würden uns sehr freuen. Danke für deine Zeit und
Absolut.
bleib gesund. Mach's
Ja,
gut.
vielen, vielen Dank für die Einladung. Alles Gute, bis dann. Ciao, ciao.
Sehr gerne.